In der Pause wurde noch die Frage gestellt, und ich muss sagen, Pausen sind immer wichtig. Da wurde die Frage gestellt, wie ist das mit der Herrlichkeit des Herrn, die da bei der Geburt von Ichabod gewichen war? Wann kehrte die wieder zurück? Nun, ich habe bereits erklärt, wie dann später der Salomo-Tempel gebaut wurde, aber leider nicht gesagt, in 2. Chroniker 7 kehrt die Herrlichkeit Gottes dann zurück. Das wird dort so beschrieben, in 2. Chroniker 7 und natürlich auch in der Parallelstelle in 1. Könige 8, 7,1. Und als Salomo geendet hatte zu beten, das war anlässlich der Einweihung des Salomo-Tempels, und da wurde die Bundeslade dann eben hinaufgebracht, ins Allerheiligste getan, und dann geschieht eben das. Und als Salomo geendet hatte zu beten, da fuhr das Feuer vom Himmel herab, und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Das ist Esh Mishamayim, wie die Rabbiner gesagt haben. Das Feuer Gottes, das eben das Opfer entzündet hatte, so wie das am Anfang bei der Stiftshütte der Fall war, in 3. Mose. Und dann lesen wir weiter, und die Herrlichkeit, eben das Wort Kavod, Kavod Adonai, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und die Priester konnten nicht in das Haus des Herrn hineingehen. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Das war also wie in 2. Mose 40. Als die Wolke kam, für eine Zeit konnte Mose nicht einmal in die Stiftshütte hineingehen. Da konnten die Priester für einen Moment nicht in den Tempel hineingehen. Und als alle Kinder Israel das Feuer herabfahren sahen und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus, da beugten sie sich mit dem Gesicht zur Erde auf das Pflaster und beteten an und sie priesen den Herrn, weil er gut ist, weil seine Güte ewig währt. Da ist er zurückgekehrt, also ganz analog zu Hesekiel 43, wenn beim 3. Tempel am Anfang des tausendjährigen Reiches die Wolke der Herrlichkeit zurückkehren wird, um dann zu bleiben. Ja, darum wird ja dort dann auch beschrieben, das Osttor wird dann geschlossen werden, um ihm klarzumachen, dass der Herr Israel nie mehr verlassen wird. Die Wolke der Herrlichkeit wird nie mehr weggehen. Und das ist auch der Grund, warum das Buch Hesekiel dann endet mit. Und der Name der Stadt ist Adonai Shammah, der Herr da selbst. So hört das schöne Buch auf. Der Herr wird bei Israel bleiben. Ja, gehen wir also zurück zu 1. Samuel 5. Da wird der Name Gottes unter den Heiden entweiht, indem eben die Bundeslade, die ein Hinweis ist auf den Herrn Jesus, den Erlöser, entweiht wird im Haus dieses Götzen. Man muss daran denken, die Bundeslade war ja gemacht aus Akazienholz, überzogen mit reinem Gold. Das Akazienholz ist im Zusammenhang mit der Stiftshütte ein Bild von Jesus Christus, der wirklicher Mensch geworden ist. Er ist der Spross eben aus Davids Stamm, Jeremia 23, Vers 5. Und dieses Holz spricht von seiner Menschheit. Er sagt ja selber in Lukas 23, als er auf dem Weg nach Golgatha war, wenn dieses an dem grünen Holz geschieht, was wird geschehen an dem dürren? Übrigens wurde er genannt der Nazaräer. Und Nazaräer, das Wort, kommt von Hebräisch Nezer und das meint einen Zweig, und zwar einen grünen Zweig. Ja, weil die Wurzel, die entsprechende Wurzel im Arabischen Nazar bedeutet grün sein. Also der Nazaräer ist speziell das grüne Holz. Das frische Holz. Ja, und so spricht das Holz der Bundeslade von dem Herrn Jesus als Mensch. Und das reine Gold spricht von seiner Gottheit. Der älteste Freund von Hiob hieß ja Eliphaz. Und Eli heißt mein Gott, Phaz, Feingold. Mein Gott ist Feingold. Und so spricht das reine Gold von seiner Gottheit. Also die Bundeslade drückt aus, der Herr Jesus ist Gott und Mensch in einer Person. Und darauf war ja der Deckel, ein Stück mit den zwei Cherubin-Gestalten, die Bezalel, der Künstler zur Zeit von Mose, herstellen musste, und die Bundeslade, also der Deckel der Bundeslade, heißt auf Hebräisch Kaporet. Aber im Griechischen wurde das übersetzt, in der griechischen Übersetzung, der Septuaginta, mit Hilasterion. Und das Wort kommt im Neuen Testament vor, schlagen wir auf, in Römer 3, es kommt übrigens auch vor in Hebräer 9, in den ersten Versen, wo die Stiftshütte beschrieben wird und auch die Bundeslade und der Deckel, und der wird genannt Hilasterion. Und in Römer 3 lesen wir in Vers 23, denn es ist kein Unterschied, und jetzt Vers 23, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, den Gott dargestellt hat als ein Sühnmittel durch den Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit. Jetzt dieser Ausdruck Sühnmittel, da wird in der Elberfelder, in der Fußnote erklärt, im Griechischen dasselbe Wort wie Sühndeckel in Hebräer 9, Vers 5. Eben Hilasterion. Und da wird ganz klar der Herr Jesus als Sühnmittel bezeichnet mit dem Ausdruck des Sühnedeckels. Er ist der, der eben die Sühne für unsere Sünden möglich gemacht hat, sodass wir mit Gott ins Reine kommen konnten. Er ist die Sühnung für unsere Sünden, sagt 1. Johannes 2, 1 bis 2. Und das muss man im Hintergrund haben, wenn die Bundeslade, die eigentlich ein Bild ist von der herrlichen Person des Herrn Jesus, des Sohnes Gottes, der Gott und Mensch in einer Person ist, er, der die Sühnung für unsere Sünden ist, da in dieses Götzenhaus gebracht wird. Und so greift Gott ein in Aschdod. Am nächsten Tag findet man den Dagon auf seinem Gesicht auf dem Boden. Das war ein Zeugnis, um den Philisten zu zeigen, Dagon ist nichts, aber der Gott Israels ist der wahre Gott. Und dann müssen sie ihn wieder aufstellen. Wenn er ein Gott ist, dann kann er doch selber aufstehen. Aber die Menschen müssen ihn aufrichten. Und warum merken sie das nicht? Das kann kein Gott sein. Ein Gott, den man aufrichten muss. Unser Gott richtet uns auf, wenn wir unten sind. Ja, auf dem Angesicht. Übrigens, auf Hebräisch, wenn man fragt, wie geht es dir? Maschlomcha, wie ist dein Friede? Dann kann man sagen, Me'achus, 100%. Oder wenn man wirklich ganz, ganz fertig ist, dann sagt man, Al-Hapanim, auf dem Angesicht. Ja, also wirklich am Boden zerstört. Ja, also er lag auf dem Angesicht, auf der Erde, am Boden zerstört. Und sie müssen ihn aufrichten. Und dann heißt es am nächsten Morgen, Dagon wieder auf dem Angesicht, vor der Lade des Herrn, und jetzt aber noch dazu abgehackt. Sein Kopf ist weg und seine beiden Hände sind weg. Warum wird nicht von Füßen gesprochen? Es ist so, Dagon. Dag heißt ja im Hebräischen Fisch. Und Dagon, das On ist eigentlich eine Verkleinerungsform. Und ja, so wie im Süddeutschen Le, Hansle. Ja? Aber muss nicht unbedingt nur das Verkleinerte sein, sondern auch das Liebliche kann man ausdrücken. Ja? Weil auch Erwachsene können manchmal mit einem Le am Schluss im Süddeutschen bezeichnet werden. Und das meint eben, dass die Herzensverbundenheit, ja, mit dem der Le am Schluss heißt. Und so ist Dagon, könnte man effektiv erklären, als einen Fischgott. Und darum Hände weg, Kopf weg, aber dann ein Fischrumpf. Das wird aber in manchen Lexikas bestritten. Man sagt ja, das war früher also die Ansicht, aber man kann das nicht von Fisch ableiten. Aber der wirkliche Beweis wird nicht gebracht. Es ist nur so, dass wir eben spärliches Material haben in der Archäologie im Blick auf diesen Götzen. Und dann wurde auch gesagt, ja, aber man kann Dagon auch hier leiten von Dagan, das heißt eben Getreide. Dann wäre das ein Fruchtbarkeitsgott. Aber das wird heute auch bestritten, dass man das eben doch nicht von Dagan herleiten kann. Ja, aber hier passt das eigentlich sehr gut. Kopf, zwei Hände weg und dann bleibt nur noch der Dagon übrig. Und die Elbefelder hat übersetzt Dagon hier mit Fischschrumpf. Und das passt natürlich speziell, weil dieser Gott war eindeutig ein spezieller Gott bei den Philistern und nicht so sehr bei den anderen Völkern, auch wenn man Spuren finden kann von Dagon. Aber sie kamen ja aus der Ägäis. Das waren Seefahrer. Das waren Leute, die mit dem Mittelmeer verbunden waren und auch blieben. Und darum haben sie sich am Rand des Mittelmeeres im Gazastreifengebiet und darüber hinaus angesiedelt. Also das passt von dem her schon. Und da hat der Gott, der die Lebewesen nach ihrer Art erschaffen hat, es gab keine Evolution. Und allmählich, und alle sind mit den Fischen verwandt, ja, alles, was höher entwickelt wäre als Fische. Nein, er ist der Gott, der von Anfang an erschaffen hat nach ihren Arten. Man kann die Säugetiere nicht auf die Fische zurückführen, ja. Und dass dann die Fische mit der Zeit eben Hände bekommen haben und anstatt Flossen und so weiter. Ja, in einer weiteren Entwicklung über Millionen von Jahren. Aber Gott zeigt sich als der Gott, der in 1. Mose 1 alles geschaffen hat nach ihren Arten. Und darum das Menschliche, weg, Hände, weg. Ein Fisch hat keine Hände, weg. Und Kopf, eben so ein menschlicher Kopf, weg. Das ist der Gott, der nichts zu tun hat mit Evolution. Und dann geht es weiter. Vers 6. Und die Hand des Herrn lag schwer auf den Aschdoditern. Und er verwüstete sie und schlug sie mit Beulen. Aschdod und sein Gebiet. Jetzt noch ein weiteres Zeugnis. Es gibt eine Epidemie. Eine schreckliche Krankheit. Die Leute stecken sich an, ein nach dem anderen. Und als die Leute von Aschdod sahen, dass es so war, sprachen sie, die Lade des Gottes Israels soll nicht bei uns bleiben. Es wird ihnen richtig, richtig mehr als ungemütlich. Denn seine Hand ist hart über uns und über Dagon, unserem Gott. Und sie sandten hin und versammelten alle Fürsten der Philister zu sich und sprachen, was sollen wir mit der Lade Gottes Israels tun? Die fünf Fürsten, das waren eben die Herrscher über die fünf Hauptstädte der Philister. Aschdod, Gat, Ekron, Aschkelon, Gaza. Und sie sprachen, man schaffe die Lade Gottes Israels nach Gat. Also jetzt von der Hauptstadt Aschdod nach Gat. Und sie schafften die Lade des Gottes Israels hin. Das ist übrigens die Stadt, wo hier Goliath kam. Der Gatiter. Jetzt zurück nach Gat. Und es geschah, nachdem sie sie hingeschafft hatten, da kam die Hand des Herrn über die Stadt. Und die hat er ja schon mal erlebt im Zusammenhang mit Simson. Als der Mann eben eine Umkehr erlebte und noch einmal Kraft bekam, gab es diese Katastrophe im Dagon-Tempel in Gat. Also im Dagon-Tempel im Zusammenhang mit Simson, ja. Aus dieser Stadt kam dann später Goliath, so muss ich sagen. Und es geschah, nachdem sie hingeschafft hatten, da kam die Hand des Herrn über die Stadt und es entstand eine sehr große Bestürzung. Und er schlug die Leute der Stadt vom Kleinen bis zum Großen, dass Beulen an ihnen ausbrachen. Jetzt geht die Epidemie eine Stadt weiter. Aber genau in dem Moment, wo die Bundeslade dahin kommt, wir sehen, Gott ist der Herr der Epidemien. Das ist nicht einfach ein Zufallsprinzip, sondern er hat das in seiner Hand. Und er schlug die Leute der Stadt vom Kleinen bis zum Großen, dass Beulen an ihnen ausbrachen. Und so kommt ein dritter Versuch, Vers 10. Da sandten sie die Lade Gottes nach Ekron. Und es geschah, als die Lade Gottes nach Ekron kam, da schrien die Ekroniter und sprachen: Sie haben die Lade des Gottes Israels zu mir hergeschafft, um mich, um mein Volk zu töten. Also auch da wird wieder klar gemacht, Gat, die Stadt, die später eben von Bedeutung werden wird mit Goliath aus Gat, wo Gott sich auch als der Gott Israels erweist, indem durch David dieser Riese besiegt wurde. Da, die Gatiter hatten genug und schickten die Ballade nach Ekron. Und da gibt es einfach ein Geschrei, schon von Anfang an. Die wissen jetzt, was kommt. Aus zweimal kann man, ja, mit einer gewissen Logik das dritte ableiten. Die schrien: Sie haben die Lade des Gottes Israels zu mir hergeschafft, um mich und mein Volk zu töten. Und sie sandten hin und versammelten alle Fürsten der Philister, eben wieder diese fünf, und sprachen: Sendet die Lade des Gottes Israels fort, damit sie an ihren Ort zurückkehre und mich und mein Volk nicht töte. Denn es war eine tödliche Bestürzung in der ganzen Stadt. In Verbindung mit Epidemie gibt es auch Angst. Riesige Angst. Und das gehört mit eben zu der Sprache Gottes. Wenn Gott spricht durch Epidemien, dann spricht er eben auch über die Angst, die durch die Epidemie vermittelt wurde. Und diese Angst, ich meine, da war ja jetzt noch niemand gestorben, aber die Leute hatten Angst vor Epidemie. Und die haben sich gegenseitig in der Angst hochgeschaukelt. Ja, aber das war auch ein Gericht Gottes. Das war auch eine Sprache Gottes. Denn es war eine tödliche Bestürzung in der ganzen Stadt. Die Hand Gottes war dort sehr schwer. Und die Leute, die nicht starben, wurden mit Beulen geschlagen. Ich war Angst von Anfang, aber dann kam wirklich die Epidemie. Und die Angst war dann auch berechtigt. Und die Leute, die nicht starben, wurden mit Beulen geschlagen. Und das Geschrei der Stadt stieg zum Himmel empor. Also tödliche Bestürzung, Tod, Beulen. Gott spricht durch diese Dinge. Und so ist es auch in der heutigen Zeit, in der Endzeitrede des Herrn Jesus in Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21, da spricht der Herr Jesus über die Endzeit. Und das ist unsere Zeit. Die Zeit, in der das jüdische Volk heimkehrt aus aller Welt ins Land. In dieser Epoche leben wir. Und da sagt der Jesus über 20 Endzeitzeichen voraus, die sich da erfüllen sollten. Und wir können über 20 Endzeitzeichen nachweisen in unserer Zeit. Und so spricht Gott dadurch zu den Menschen. Und natürlich ist es einerseits bereits ein Gerichtshandeln Gottes, aber es ist ein Gerichtshandeln in Gnade, denn das soll die Menschen aufwecken und zur Umkehr führen. Wir müssen auch die Gnade Gottes darin sehen. Und das war auch Gnade für die Philister. Denn dadurch konnten sie erkennen, dieser Dagon, dieser Fisch mit Händen und Kopf ist ein Nichts. Und das ist kein Gott. Die Menschen müssen ihn aufrichten, er kann nicht mal aufstehen. Einmal war ich in Indien und musste ausgerechnet predigen zu einer Zeit, als gerade das Fest von dem Gott Ganesh war. Das ist dieser Elefantengott. Mit dicken Beinen sitzt er da und der ist in Indien sehr besonders beliebt. Und man hat im Voraus überall an allen möglichen Ecken Ganesh-Statuen aufgestellt. Aber ich habe das gesehen, die Menschen mussten die transportieren mit Lieferwagen. Obwohl er Beine hat, kann er nicht gehen. Und da müsste man merken, kann das ein Gott sein? Doch, es ist ein Gott, glauben Sie. Und das Besondere war noch, ich musste da predigen, und zwar in einem Raum, aber da war auch Lautsprecher nach außen. Das konnte man hören. Und dann habe ich gesprochen über die Götter Babylons und wie Gott eben gezeigt hat durch den Propheten, durch die Geschichte des Propheten Daniel, dass diese Götter eben nicht sind. Zum Beispiel Nabu, das ist der Gott, der im Namen Nebukadnezar drin steckt. Das ist der Gott, der das Verborgene offenbart. Und ich habe dann erklärt, Nebukadnezar hatte einen Traum und alle seine Wahrsager waren unfähig zu deuten und zu sagen, was er geträumt hat. Aber Daniel kommt jetzt. Wo war Nabu, der das Verborgene enthüllt? Und ich habe dann die verschiedenen anderen Götter erwähnt aus Babylon, die eine Rolle spielen, die alle versagt haben. Und so wurde in Babylon klar gemacht, es gibt nur einen wahren Gott. Ja, und da möchte ich noch hinzufügen, ich habe einen ehemaligen Hindu-Priester kennengelernt. Und heute heißt er Peter. Er hat seinen Namen geändert. Er wollte nicht mehr, dass das erinnert an diese Zeit, wo er da eben ein Götzenpriester war und auf Sri Lanka. Und er hat festgestellt, dass diese Götter nicht antworten auf Gebet. Und noch bevor er überhaupt mit dem Evangelium und mit dem Christentum in der Bibel in Berührung kam, hat er so eine Wut bekommen auf diese Götterstatuen, dass er sie zerschlagen hat. Und die haben sich auch nicht gerecht an ihm. Und das war so eine erste Vorbereitung. Er kam zur Überzeugung, diese Götter sind keine Götter. Und erst später wurde er dann mit dem Evangelium konfrontiert und kam zum lebendigen Glauben an den Erlöser. Ja, also das Ganze ist schon sehr dramatisch. Das war Gottes Handeln, um den Heiden im Umfeld von Israel eben die Augen zu öffnen für den lebendigen Gott. Kapitel 6, Vers 1. Und die Lade des Herrn war 7 Monate im Gebiet der Philister. Und die Philister riefen die Priester und Wahrsager und sprachen: Was sollen wir mit der Lade des Herrn tun? Teilt uns mit, womit wir sie an ihren Ort senden sollen. Und sie sprachen: Wenn ihr die Lade des Gottes Israels fortsendet, so sollt ihr sie nicht leer fortsenden, denn ihr müsst ihm jedenfalls ein Schuldopfer erstatten. Dann werdet ihr genesen, und es wird euch kund werden, warum seine Hand nicht von euch weicht. Also diese Priester der Philister kommen zur Überzeugung, wir haben uns verschuldet. Und darum können wir die gestohlene Bundeslade nicht einfach nur zurückschicken, wir müssen auch noch etwas darüber hinauszahlen. Sie sagen Schuldopfer, das ist das hebräische Wort Ascham, das gleiche Wort, das in 3. Mose 5 für eines der Blutopfer, das Schuldopfer, gebraucht wird. Und das Schuldopfer ist das Opfer, das man bringen musste, wenn man zum Beispiel einen Schaden angerichtet hatte durch Stehlen. Und da konnte man nicht einfach die Sünde bekennen, ein Opfer bringen und dann war es erledigt, sondern zu dem Schuldopfer gehörte, dass man dem Geschädigten das Gestohlene zurückgab und 20%, ein Fünftel darüber hinaus. Und so sagten sie, wir müssen noch etwas Zusätzliches zurückbezahlen, weil wir die goldene Bundeslade gestohlen haben. Und sie sprachen, welches ist das Schuldopfer, das wir ihm erstatten sollen? Und sie sprachen, nach der Zahl der Fürsten der Philister, 5. goldene Beulen und 5 goldene Mäuse. Denn eine Plage habt ihr alle und eure Fürsten. Die haben offensichtlich gemerkt, dass diese Art von Seuche über Mäuse verbreitet wurde. Ja? Und zum Beispiel das Pestbakterium wird ja über Nagetiere, Mäuse und Ratten verbreitet. Ist also nicht ein Virus bei der Pest, sondern es ist ein Bakterium. Ja, und die haben realisiert, das hängt irgendwie mit den Mäusen zusammen. Und darum 5 goldene Mäuse. Denn eine Plage habt ihr alle und eure Fürsten. Und macht Abbilder von euren Beulen und Abbilder von euren Mäusen, die das Land verderben, und gebt dem Gott Israels Ehre. Das ist unglaublich. Den wahren Gott ehren. Merken wir, wie missionarisch schon das Alte Testament war. Wir denken manchmal, im Neuen Testament kommt die Mission der Völker. Nein, das war schon im Alten Testament. Wie war das mit Josef in Ägypten? Da wurde ja klar, dass die Götter der Ägypter nichts sind. Denn der Pharao konnte ja, obwohl er war ja der Sohn des Sonnengottes, angeblich. Und er wusste nicht mal, was sein Traum bedeutet. Da musste ein Hebräer kommen und sagen, das ist es. Und so konnten sie erkennen, dieser Fremde, der ist in Beziehung zu dem Gott, der alles weiß. Aber unsere Götter wissen das nicht. Und so war es dann auch mit den 10 Plagen über Ägypten. Die Plagen waren ja genau so ausgewählt, dass man genau sagen kann, bei der ersten Plage wurden die und die Götter betroffen, zweite die und die und die, dritte die und die und die, vierte bis zur 10. Und darum wird auch gesprochen in 2. Mose 12, Gott sagt, er will die Götter Ägyptens richten. Und das war dazu angetan, dass den Ägyptern die Augen aufgehen konnten über den wahren Gott. Und ich habe bereits erwähnt, im Buch Daniel, das ist so pointiert. Eben was ich da dann in Indien erklärt habe, wie dieser Gott durch das und das und das und das bloßgestellt wurde. Damit die Babylonier alttestamentlich erkennen konnten, wer der wahre Gott ist. Und wir sehen ja ganz eindrücklich, wie Nebukadnezar dem Gott Israels die Ehre gibt. Und zwar wiederholt. Da konnten die Augen der Heiden aufgehen. Und da sagen also sogar diese Götzenpriester sagen, ihr müsst dem Gott Israels Ehre geben. Vielleicht lässt er seine Hand leichter werden über euch und über eurem Gott und über eurem Land. Also sie haben ganz klar erkannt, dass der Gott Israels den Gott der Philister geschlagen hatte. Und zwar so, dass er ganz am Boden war. Al-Hapanim. Und warum wollt ihr euer Herz verstocken? Wie die Ägypter und der Pharao ihr Herz verstockt haben. Ließen sie sie nicht ziehen, als er seine Macht an ihnen ausgeübt hatte, und sie zogen weg? Ist das nicht fantastisch? Der Auszug aus Ägypten war ja Jahrhunderte früher geschehen. Aber die Philister wussten diese Geschichte. Und sie wussten, dass der Gott Israel sich da als der mächtige in der Geschichte handelnde Gott erwiesen hatte. Und sie haben auch gemerkt, das Problem in Ägypten war das verstockte Herz. Der Pharao hat sein Herz verstockt und schließlich hat Gott sein Herz verstockt und er und sein Heer und sein Volk fiel ins Unglück. Also sie warnen vor dem Verstocken des Herzens. Und da muss man noch sagen, das hat ja eine ganz besondere Pointe. Denn die ägyptische Religionslehre war diese, wenn man das Herz verstockt, wird man errettet. Und zwar lehrten sie, wenn der Pharao nach dem Tod ins Jenseits kommt, dann muss er vor dem Gericht von dem Gott Osiris erscheinen. Und da wird ihm eine Liste heruntergelesen mit Sünden aus seinem Leben. Und nun ist es wichtig, das sagten die Ägypter, man muss dann alle Sünden abstreiten, leugnen. Sonst, in den Totenbüchern, eins ist zum Beispiel ausgestellt im Ägyptischen Museum in Berlin, da sieht man so ein schreckliches Ungetüm, das bereitstand, den, der eben gesündigt hatte, zu verschlingen, sodass seine Existenz nach dem Tod aufhört. Vernichtungslehre. Eine Irrlehre, aber das haben sie auch noch gehabt als Irrlehre. Ja, und dann haben sie gelehrt, das Problem ist aber dieses, in diesen Totenbüchern sieht man dann die Darstellung von einer Waage Und da ist das Herz drauf und eine Feder. Die Feder ist in den ägyptischen Hieroglyphen das Zeichen für Wahrheit und das Herz. Und die Ägypter haben gelehrt, das Problem ist, das Herz sagt die Wahrheit. Also wenn der Pharao sagt, nein, diese Sünde habe ich nicht gemacht, das habe ich nicht gemacht, das habe ich nicht gemacht, das Herz wird sagen, doch, das habe ich gemacht. Und so lehrten die Ägypter, man muss das Herz verhärten. Und deshalb haben sie mit Skarabäen, mit so käferförmigen Steinen, haben sie ein Ritual gemacht bei der Bestattung, dass das Herz hart wird wie Stein. Und wenn das Herz hart ist wie Stein, dann wird es leugnen und nicht zugeben. Und so kann man dann ewig existieren und sonst geht man unter. Und darum ist das so dramatisch in 2. Mose. Gerade da wird gezeigt, die Lehre der Ägypter ist falsch. Wer sein Herz verhärtet, fällt ins Unglück. Aber wer seine Sünde bekennt und lässt, so steht es in den Sprüchen, wird Barmherzigkeit empfangen. Und so sieht man, wie der Pharao sein Herz verhärtet, aber das führt ihn nicht zur Errettung, sondern ins Unglück. Und die wissen Jahrhunderte später, in Philistäa, wollt ihr euer Herz verstocken, wie die Ägypter und der Pharao ihr Herz verstockt haben? Und das hat sie ins Unglück gebracht. Nein, wir wollen das nicht. Die haben daraus gelernt. Das war ein Zeugnis für die Völker im Nahen Osten, was in Ägypten geschehen war beim Auszug. Und nun macht einen neuen Wagen und nimmt zwei säugende Kühe, auf die kein Joch gekommen ist. Und spannt die Kühe an den Wagen und bringt ihre Kälber hinter ihnen weg nach Hause zurück. Und nehmt die Lade des Herrn und stellt sie auf den Wagen. Und die goldenen Geräte, die ihr ihm als Schuldopfer erstattet, legt in ein Kästchen an ihrer Seite. Und sendet sie hin, dass sie wegziehe und gebt Acht, wenn sie den Weg zu ihrer Grenze hinaufgeht, nach Bet-Shemesh hin, so hat er uns dieses große Unglück getan. Wenn aber nicht, so wissen wir, dass nicht seine Hand uns geschlagen hat, ein Zufall ist es uns gewesen. Jetzt geht es um die Frage der richtigen Interpretation der Epidemie. Hat die etwas zu sagen von Gott her oder war das einfach Zufall? Und die haben sich also überlegt, wir bringen die Bundeslade zurück, aber nicht einfach so, sondern wir tun sie auf einen Wagen. Das wussten sie natürlich nicht. Das war ja ganz klar verboten. Gott sagt im Gesetz Mose, dass die Bundeslade an ihren Stangen von den Leviten getragen werden muss. Nicht auf einen Wagen. Und das wird ja zum Verhängnis für David, der später die Bundeslade nach Jerusalem bringen will mit einem Wagen. Und da kommt es ja zu diesem dramatischen Todesfall in 2. Samuel 6. Ja, aber die Heiden wussten das nicht. Und da haben sie sich gesagt, und wir tun nicht einfach Kühe ran vor den Wagen, sondern säugende Kühe, die Kälber haben. Und die wollen dann immer natürlich zurück zu ihren Kälbern. Aber wenn die wirklich die Bundeslade zurückbringen, dann ist es ganz gegen ihre Natur. Und daraus könnten wir erkennen, ob wirklich Gott dahinter ist. Wenn er die Bundeslade wirklich zurückgebracht haben will, dann wird er da eingreifen, haben sie sich gesagt. Und Gott geht darauf ein. Hätte er nicht gemusst. Aber Vers 10, das ist Gnade. Und die Männer taten so und nahmen zwei säugende Kühe und spannten sie an den Wagen. Und ihre Kälber sperrten sie zu Hause ein. Ja, die haben natürlich geplärrt. Und sie stellten die Lade des Herrn auf den Wagen und das Kästchen mit den goldenen Mäusen und den Abbildern ihrer Beulen. Und die Kühe gingen geradeaus auf dem Weg nach Bet-Shemesh. Auf einer Straße gingen sie, im Gehen brüllend. Ja, das ist normal, die machen Mu, 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 weil sie zu den Kälbern zurück wollen, aber trotzdem gehen die. Und wichen weder nach rechts noch nach links. Und die Fürsten der Philister gingen hinter ihnen her, bis an die Grenze von Bet-Shemesh. Und die Bewohner von Bet-Shemesh, jetzt sind wir wieder im israelitischen Gebiet, ernteten die Weizenernte. Da wissen wir genau, das war anfangs Juni. Ja, das ist der Moment des Wochenfestes und des Pfingstfestes. Und da werden die ersten Weizen geerntet und danach darf man im ganzen Land ernten. Vorher nicht. Das ist anfangs Juni. Und die Bewohner von Bet-Shemesh ernteten die Weizenernte in der Talebene. Und als sie ihre Augen erhoben und die Lade sahen, da freuten sie sich, sie zu sehen. Und der Wagen kam auf das Feld Josuas, des Bet-Shemiters, und stand dort still. Und es war dort ein großer Stein. Und sie spalteten das Holz des Wagens und opferten die Kühe als Brandopfer dem Herrn. Und die Leviten nahmen die Lade des Herrn herab und das Kästchen, das bei ihr war, in dem die goldenen Geräte waren. Und sie setzten sie auf den großen Stein. Die Männer von Bet-Shemesh opferten Brandopfer und schlachteten Schlachtopfer dem Herrn an jedem Tag. Und die fünf Fürsten der Philister sahen zu und kehrten an jedem Tag nach Ekron zurück. Können Sie erzählen? Die fünf Fürsten war kein Zufall. Das war der Gott Israels. Und es hat so funktioniert. Diese Kühe weichen nicht mal ab vom Weg nach rechts und nach links. Nicht wahr? Das wird ja den Gläubigen klar gesagt. Nicht abweichen nach rechts und nach links vom schmalen Weg. In Jesaja 30 heißt es, wenn ihr hinter euch her eine Stimme höret, und zwar dann, wenn ihr nach rechts und nach links abbiegt, hört ihr eine Stimme hinter euch her, dies ist der Weg, wandelt darauf. Und in Josua 1 wird Josua ganz klar von dem Herrn gesagt, er soll über das Wort Gottes nachsinnen, Tag und Nacht, und er soll nicht davon abweichen, weder nach rechts noch nach links. Und wir sehen, wie das ein Problem ist, dass wir so in Gefahr sind, nach rechts in das Gesetzliche, dass man dem Wort Gottes etwas hinzufügt, oder nach links, dass man dem Wort Gottes etwas wegnimmt, zu fallen. Das Problem der Pharisäer auf dieser Seite, das Problem der Sadduzäer. Aber das Wahre ist der schmale Weg, auf dem wir wandeln sollen. Und wieso macht das Gott eigentlich nicht bei uns so wie hier? Er könnte ja machen, dass wir gar nicht vom Weg abgehen. Die Antwort ist die, weil wir keine Kühe sind. Ja, wir sind Menschen mit Verantwortung. Und darum müssen wir uns entscheiden, nicht nach rechts und nach links abzuweichen. Aber der Herr kann das bei Kühen gegen ihre Natur. Wir gehen den Weg und bringen zurück. Und das war ein eindrückliches Zeugnis für die Philister. Das war die Gelegenheit für die Philister, umzukehren von ihren Götzen, um dem Gott Israels nicht nur die Ehre zu geben, nebst ihren Götzen, sondern die Ehre zu geben und sich wie die Thessalonicher, 1. Thessalonicher 1, von den Götzenbildern abwenden, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Vers 17, und dies sind die goldenen Beulen, die die Philister dem Herrn als Schuldopfer erstatteten. Für Ashdod eine, für Gaza eine, für Ashkelon eine, für Gat eine, für Ekron eine. Und die goldenen Mäuse nach der Zahl aller Städte der Philister, nach den fünf Fürsten von den festen Städten, bis zu den offenen Dörfern. Also feste Städte sind immer mit einer Stadtmauer umgeben. Und sie brachten sie bis zum großen Stein Avel, auf den sie die Lade des Herrn niedersetzten, der bis auf diesen Tag im Feld Josuas des Bet-Shemiters ist. Die Bundeslade wird also von Leviten, so wie das vorgeschrieben ist, in 4. Mose, getragen, und zwar an ihren Stangen. Und sie tun sie dort gerade auf einen Felsen. Warum? Ja, im Salomo-Tempel sehen wir später, dass Salomo den Ort des Allerheiligsten einrichtete, einen Ort, um darauf die Bundeslade zu setzen. Und dieser Ort, den Salomo gemacht hat, als Vertiefung auf den höchsten Punkt des Tempelberges in Jerusalem, den kann man heute noch sehen. Das Maß stimmt genau, 131 Zentimeter. Das ist genau das Maß der 2,5 Königsellen der Bundeslade. Ich habe das gesehen. Das war das Zentrum, nämlich auf dem Felsen, der heute im Felsendom ist. Auf dem höchsten Punkt des Berges. Und so war die Bundeslade eben gesetzt auf einen Felsen. Und da sehen wir das auch. Die haben sofort gewusst, die Bundeslade gehört auf einen Felsen. Der Fels ist ja ein Bild von unserem Gott. Wer ist ein Fels als nur unser Gott? Und am Yom Kippur, wenn der Hohepriester eben ins Allerheiligste ging, stand er auf dem Felsen und sprengte das Blut einmal auf den Deckel der Bundeslade und siebenmal auf den Boden, da wo er stand, auf dem Felsen. Und so wurde der Fels der blutbesprengte Fels. Und Gott wird genannt in Psalm 89, der Gott meines Heils. Ja, der blutbesprengte Fels ist ein Bild von dem Gott unseres Heils. Darum sehr bedeutsam dieser große Stein Abel. Vers 19, und er schlug unter den Leuten von Bethshemesh, weil sie in die Lade des Herrn geschaut hatten. Und schlug unter dem Volk 70 Mann und 50.000 Mann. Also insgesamt 50.000, 70 Schaben. Da trauerte das Volk, weil der Herr eine so große Niederlage unter dem Volk angerichtet hatte. Und die Leute von Bethshemesh sprachen, wer vermag vor dem Herrn, diesem heiligen Gott zu bestehen? Und zu wem soll er von uns hinaufziehen? Und sie sandten Boten zu den Bewohnern von Kirjat Jearim und sprachen, die Philister haben die Lade des Herrn zurückgebracht. Kommt herab, führt sie zu euch hinauf. Und die Männer von Kirjat Jearim kamen und führten die Lade des Herrn hinauf. Und sie brachten sie in das Haus Abinadabs auf dem Hügel. Und sie heiligten Eleazar, seinen Sohn, die Lade des Herrn zu hüten. Und es geschah von dem Tag an, da die Lade in Kirjat Jearim blieb, verging eine lange Zeit. Und es wurden 20 Jahre bis dahin. Also, jetzt plötzlich eine Plage in Israel. Auch wegen der Bundeslade. Und was war das Problem? Weil sie man kann einen Gnadigen übersetzen, weil sie die Lade des Herrn angeschaut hatten. Wir müssen uns immer im Klaren sein, dass die Bundeslade, wenn sie außerhalb des Allerheiligsten war, musste immer bedeckt sein. So steht das in 4. Mose. Und zwar war sie abgedeckt mit einem Überzug, sodass nie jemand die Bundeslade gesehen hatte. Außer eben dem Priester, der am Yom Kippur ins Allerheiligste hineingehen durfte. Und wenn man die Stiftshütte in der Wüstenwanderung abbrach, dann musste man den Scheidevorhang so fallen lassen, dass er die Bundeslade deckte. Und haben die Priester die Bundeslade nie gesehen. Und was drückt das aus? Das drückt aus, diese Leute von Bethshemesh, die dachten, übrigens hier haben wir Überreste des Stadttores von Bethshemesh. Ja, die Leute dachten, das ist die Gelegenheit. Nie können wir die Bundeslade sehen. Jetzt können wir sie mal anschauen. Und das war einfach freche Neugier. Unwürdige Neugier. Und so ist das ganz wichtig. Das ist ein Bild des Herrn Jesus, der Gott und Mensch in einer Person ist. Und das ist etwas so Besonderes. Wie kann Gott ein Mensch sein? Wie kann das sein, dass der allgegenwärtige Gott sich plötzlich örtlich begrenzt als Mensch? Wenn der Jesus in Bethlehem war, war er nicht in Nazareth. Und wenn er in Nazareth war, war er nicht in Bethlehem. Und der Jesus hat sich auch bewusst in die Beschränkung begeben. Er wurde ein kleines Kind und Lukas 2 sagt, dass er zunahm an Weisheit. Wie geht das? Gleichzeitig der allwissende Gott sein und gleichzeitig als Kind wachsen in der Erkenntnis. Und er musste alles lernen, wie wir. Lukas betont ja in seinem Evangelium, der Herr Jesus ist richtiger Mensch. Darum hat er als Arzt das schreiben müssen. Das ist etwas sehr Geheimnisvolles. Und man kann sich dann da irgendwelche Gedanken machen, die schlussendlich nicht würdig sind. Und darum ist es wichtig, wir müssen einfach das, was das Wort Gottes sagt über die Person des Herrn Jesus, so aus dem Wort empfangen. Aber wir müssen uns hüten vor eben falschen Schlussfolgerungen, über die das Wort nichts sagt. Und wenn wir so an die Person des Herrn Jesus herangehen, im Glauben an das, was das Wort Gottes über ihn sagt, und auch in der Ehrfurcht vor seiner Person, dann haben wir die richtige Haltung. Aber sehen wir, über 50.000 Tote, nur weil sie das, was ein Abbild ist von dem Herrn Jesus, so unwürdig behandelt haben. Wie viel schlimmer ist es, wenn wir irgendwelche unwürdigen Dinge fantasieren über das Verhältnis der Gottheit und Menschheit des Herrn Jesus. Also übrigens, wenn ich das so sage, da will ich nicht irgendwie eine Angst erzeugen. Man darf da nicht zu fest darüber nachdenken und so. Nein, es geht mir darum, ich möchte jetzt gar keine Beispiele bringen, aber es gibt wirklich und gerade ihr Lehrer, die da in einer ganz unwürdigen Weise über den Herrn Jesus sprechen und auch die biblische Lehre, dass er Gott und Mensch in einer Person ist, eben unwürdig da runtermachen, die machen sich schuldig. Nicht wahr? Darum geht es. Aber es muss ganz klar sein, wenn die Person des Herrn Jesus angegriffen wird, das ist das Schlimmste. Es gibt schlimme Irrlehren über, dass man zum Beispiel durch Werke gerettet wird, anstatt durch Glauben. Und das ist ganz schlimm. Aber das Schlimmste ist, wenn die Gottheit des Herrn Jesus und seine wahre Menschheit angegriffen wird. Und das ist uns eben so geschrieben zur Belehrung in 1. Samuel 6, damit wir eben diese Ehrfurcht vor der Herrlichkeit und Größe des Herrn Jesus bewahren. Ja, jetzt sind wir bis 1. Samuel 7 am Anfang gekommen, die Bundeslade jetzt in Kirjat Jearim, und wenn der Herr es schenkt und wir noch da sind, nächstes Jahr fahren wir dann weiter mit den nachfolgenden Kapiteln.